Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin miteinander, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an diesem schönen Sonntagmorgen. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Wir wollen diese Zeit heute Morgen miteinander nutzen, hören auf das, was wichtig ist. Wir dürfen wahrnehmen, was Gott uns schenkt. Wir dürfen fragen nach dem, was uns im Leben beschäftigt und unser Leben vor Gott bringen. Wir wollen heute Abendmahl miteinander feiern, schmecken und fühlen, wie freundlich Gott uns ist und dass er sich zu uns wendet und dass er gegenwärtig ist. Daran erinnert auch das erste Lied, was wir miteinander singen wollen: Gott ist gegenwärtig.
Gott ist gegenwärtig, das hält uns
Christe eleison. Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Frieden,
den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Himmlischer Vater, du suchst uns, du hältst Ausschau nach uns, du wartest auf uns und kommst uns entgegen. Wie groß ist deine Liebe! Wir sind heute hier bei dir in deinem Haus, mit all unseren Gedanken, Fragen, mit dem, was wir erlebt haben in dieser Woche. Wir sehnen uns nach Frieden, nach dem Leben in Fülle für uns und für unser Miteinander. Wir bitten dich um deinen Geist, damit wir dich erkennen. Wir bitten dich um dein Wort, dass es uns bewegt und umkehren lässt zu dir. Wir bitten dich um deine Gegenwart, dass wir aufatmen und leben können. Du bist da, so nimm an, was wir dir jetzt in der Stille vor dich bringen. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium. Ich lese aus Kapitel 15. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Dann bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief ihm zu seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich, nie war ich ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Halleluja.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Menschen erlebt, die in vielen Situationen ihres Lebens immer ein Sprichwort zur Hand haben. Gerade in der älteren Generation ist mir das oft aufgefallen, da ist manchmal ganz viel Lebensweisheit vorhanden. Zum Beispiel so ein Satz, den ich im Ohr habe: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Oder aus Fehlern lernt man. Jedes Werden muss abwarten und geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Und ein Jugendlicher, der klebte mal auf seine Zimmertür: Wissen ist Macht. Ich weiß nicht, nichts macht auch nichts. Und ob platt, sagt man auch: Gift nicht, geit nicht. Oder du musst einen Milchgott in Nös hemmen. Oder was de Buhr nicht kennt, dat et he nicht. Sprichwörter, die sich tief im Leben einprägen und viel Lebensweisheit beinhalten. In unserem heutigen Predigtabschnitt ist auch ein Sprichwort enthalten. Da muss man erst mal hinhören, was mit diesem Sprichwort überhaupt gemeint ist. Ich lese aus Hesekiel Kapitel 18. Und wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er sprach: Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet? Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Ich, Gott der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Die Väter essen saure Trauben. Ein ungewöhnliches Bild mit den sauren Trauben, die nicht schmecken, und den stumpfen Zähnen. Was verbirgt sich da wohl hinter? Heute würden wir vielleicht sagen, wir müssen die Suppe auslöffeln, die andere uns eingebrockt haben. Genau das war das Gefühl im Volk Gottes um 600 vor Christus. Eine Generation lebte in der Verbannung, dem babylonischen Exil. Warum? Ihre Vorfahren hatten es vergeigt, könnte man sagen. So zumindest war ihr Gefühl. Ob sie es besser gemacht hätten, wäre eine ganz andere Frage. Ihre Vorfahren sind von Gott abgewichen. Sie hatten Jahwe vergessen und sich auf falsche Allianzen mit falschen Ländern eingelassen, haben andere Götzen verehrt. Und sie haben sich nicht um Recht und Gerechtigkeit im eigenen Volk gekümmert. Und nun in der Verbannung in Babylonien baden sie aus, ja, was damals in der Generation vorher schiefgelaufen ist. Bitter ist das, dieses Verhängnis. Unausweichlich dieser Zusammenhang von dem Tun der Vorfahren und den vielen Jahrzehnten daraus resultierenden Folgen. Als ich den Text gelesen habe, stockte mir der Atem. Wenn ich daran denke, in diesen Tagen, wenn in der Ukraine Trümmer neben Trümmerhaufen liegen, Städte in Schutt und Asche liegen, Kulturgut zerstört, Beziehungen getrennt, Leid, Tod, Trauer und Verlust. Was für eine Verantwortung ist das? Und wie schrecklich schief läuft das? Und nachfolgende Generationen werden mit den Folgen zu tun haben, mit Trauma und der Schuld der Vorfahren. Die Folgen sind gar nicht absehbar, was für Risse und Belastungen auch für späte Generationen. Und was wir da im Großen sehen, so ist das doch auch im Persönlichen. Kinder erben jede Menge von ihren Eltern, ganz viel Gutes, aber manchmal auch Schlechtes. Niemand sucht sich das aus, wo er geboren wird, in welchen Umständen man aufwächst, ob man in guten oder schwierigen Verhältnissen aufwächst und welche Belastungen manchmal auch auf einem jungen Leben liegen können. Wir erben nicht nur das Gute, sondern auch manchmal den alten Familienstreit, die Schulden, die Fehler der Vergangenheit. Wir erben den Segen, aber auch den Fluch. In Babylonien war das so, eine junge Generation wächst auf mit dem Gefühl, wir bezahlen dafür, dass unsere Vorfahren die Gebote Gottes missachtet und die Warnungen der Propheten in den Wind geschlagen haben. Bitter ist das. Und es führt zur Klage gegen Gott. Warum, Gott? Warum tust du nichts? Ungerecht ist diese Welt. Gott hat uns vergessen. So war ihr Denken. Und dann meldet sich der Prophet Hesekiel im Namen Gottes zu Wort. Gegen alle Resignation und Hoffnungslosigkeit, gegen all das, was leben will im Leben, wo der Mensch versucht ist, das Handtuch hinzuwerfen. Aber hören wir nochmal auf den weiteren Zusammenhang von Kapitel 18 im Buch Hesekiel. Die Väter essen saure Trauben und die Söhne werden die Zähne davon stumpf. Ich, Gott, daher schwöre, so wahr ich lebe, keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Begreift doch, dass alle Menschen mir gehören, die Väter wie die Söhne. Ich habe jeden Einzelnen in der Hand. Und so lege ich Folgendes fest: Nur wer selbst Schuld auf sich lädt, soll sterben. Wenn sich aber ein Mensch, der mich verachtet hat, von all seinen Sünden abwendet, wenn er von da an auf meine Weisung achtet und für Recht und Gerechtigkeit eintritt, dann wird er nicht sterben, sondern sein Leben behalten. Alle Schuld, die er vorher auf sich geladen hat, rechne ich ihm nicht mehr an. Weil er nun tut, was in meinen Augen gut und richtig ist, wird er leben. Ich, Gott, der Herr, frage euch, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich nicht. Ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und wenn er leben kann. Wenn aber ein rechtschaffender Mensch von mir nichts mehr wissen will, wenn er die gleichen bösen und abscheulichen Dinge treibt wie jemand, der mich verachtet, sollte ich ihn dann etwa verschonen? Nein, alles Gute, was er bisher getan hat, soll vor mir nichts mehr gelten. Weil er mir die Treue gebrochen hat und Schuld auf sich geladen hat, wird er sterben. Darum sage ich, Gott der Herr, ich gehe mit euch ins Gericht, ihr vom Volk Israel. Ich spreche an jedem Einzelnen das Urteil, das er verdient. Kehrt um, wendet euch ab von allem Unrecht, das ihr getan habt, damit ihr euch nicht weiter in Schuld verstrickt. Werft alles Böse von euch ab, ändert euch von Grund auf, ja, erneuert euer Herz und euren Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Mir macht es doch keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Darauf gebe ich, Gott der Herr, mein Wort. Kehrt um von euren falschen Wegen, dann werdet ihr leben. Schwere Kost, diese Verse aus Hesekiel, aber es ist auch ein Hoffnungskapitel. Hesekiel will das Volk zum Umschalten bewegen, umdenken. Vielleicht wie bei einem Fußballspiel, wenn der Trainer in der Kabine sagt, ihr müsst umschalten, ihr müsst schneller umschalten, ihr müsst den Ball nicht so viel nach hinten spielen, sondern ihr müsst umschalten und nach vorne spielen. Dort vorne findet das Spiel statt, nicht hinten in der Vergangenheit. Hesekiels Worte richten sich gegen alle Litanei, sich selbst ausschließlich als Opfer der Verhältnisse zu begreifen. Es ist alles schwer und wir können sowieso nichts machen, so war das Denken. Hesekiel hält dagegen. Natürlich ist es nicht leicht, aber ihr müsst umdenken. Hört auf zu sagen, ihr müsst auslöffeln, was die Alten uns eingebrockt haben. So kommt ihr nicht weiter. Denn Gott sagt, du bist nicht einzig allein auf deine Vergangenheit festgelegt. Natürlich ist das nicht zu leugnen. Bestimmte Dinge sind einem mitgegeben ins Leben. Manchmal ist das Leben auch hart. Aber ob man lebt oder zugrunde geht, das hängt nicht nur an den Vorfahren, was sie alles in den Sand gesetzt haben, was man selbst vielleicht nicht hat im Leben, wie andere einem das Leben vielleicht manchmal auch schwer machen. Gott sagt, ich habe dein Leben genau im Blick. Und ich stelle dir nicht in Rechnung, was die Vorfahren irgendwie an Erbenschuld hinterlassen. Ich bin für jede Generation neu da. Ich eröffne für jeden Menschen eigene Chancen. Und ich will dir helfen. Mach was draus aus deinem Leben. Du musst umschalten und auf das sehen, was deine Möglichkeiten sind, deine Gaben. Schalte um und sieh nicht auf die Menschen, die andere übervorteilen, die immer die Schuld bei den anderen suchen, die ständig neidisch sind auf das, was andere besser können und wie andere ihren Lebensweg gehen oder was andere für Voraussetzungen in ihrem Leben haben. Das ist der sicherste Weg, unglücklich zu werden. Und du wirst das Leben am Ende verlieren, so beschreibt es Hesekiel. Achte auf meine Gebote, auf Recht und Gerechtigkeit, dann wirst du leben. Eine klare Antwort, die Gott gibt, eine einfache Antwort. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, nicht für andere und auch nicht für die vorherige Generation. Gerecht hört sich das an. Wer Gutes tut, ja, der ist gut dran. Und wer das Böse in dieser Welt wählt, der hat mit den Folgen zu tun. Früher oder später fällt ihm das wieder auf die Füße. Zumindest langfristig aus Gottes Perspektive soll es sich nicht lohnen, Unrecht und das Böse in dieser Welt. Es soll sich nicht auszahlen. Ob wir manchmal oftmals den Eindruck haben, wer schummelt und wer andere übervorteilt, der hat es leichter. Der kommt schneller voran im Leben. Bei Gott sieht das vom Ende anders aus. Jetzt könnte man sagen, jetzt weiß jeder, woran er ist. Verantwortlich leben, darum geht's. Aber wenn das so einfach wäre, wenn wir das besser hinbekommen könnten, als unsere Vorfahren das gemacht haben. Wenn wir das hinbekommen würden in der Schule, auf der Arbeit, in der Gemeinde, zu Hause, in der Familie oder auch beim Fußball, wenn man gefoult wird und wie man dann reagiert. Wie viele Mannschaften tun sich schwer mit dem Umschaltspiel, kicken immer hinten hin und her und es geht nicht voran und der Trainer redet sich den Mund fusselig und das Spiel wird nicht nach vorne verlagert. Hesekiel zumindest hat es versucht, die Israel aus ihrer Litanei und ihrem falschen Denken herauszuholen. Ob seine Predigt etwas bewirkt hat, wir wissen es nicht genau. Aber in der Lesung haben wir gehört von dem jüngeren Sohn in dem Gleichnis, der am Ende bei den Schweinen landete mit dem Gefühl, ich bin von Gott und der Welt verlassen. Nichts geht mehr, völlig festgefahren. Das ist etwas, was wir manchmal auch heute in unserem Leben erfahren können, was uns betreffen können. Manchmal fährt man sich vielleicht fest im Leben. Und dann lesen wir in diesem Kapitel im Lukas-Evangelium, und er, dieser jüngere Sohn, ging in sich. Der jüngere Sohn, er ging in sich. Er schaute tief in sich hinein. Er wird ehrlich mit sich selbst. Und das ist so ein Umschaltmoment. Ich glaube, es ist ein heiliger Moment, dass er erkennt, ich verderbe hier im Hunger. Und er merkt, es muss nicht so bleiben. Und er denkt an seinen Vater und er kann umschalten und umkehren. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und in beiden Texten, beim Propheten Hesekiel und auch im Evangelium nach Lukas, das Problem ist nicht, dass wir Menschen fallen. Wir machen Fehler. Es geht gar nicht anders. Wir sind Menschen. Das ist ein Teil unseres Lebens, dass diese Welt nicht perfekt ist. Die Herausforderung in unserem Leben ist umschalten, umdenken. Ob platt, sagt man, uck, da muss man erstmal einen Dreh finden. Da muss man sich erstmal drehen. Da muss man erstmal so die Richtung in seinem Leben finden, wenn was in Schieflage gerät. Und wie viele Lebenssituationen erlebe ich auch manchmal Herausforderungen und Probleme, wo ich erstmal so denken muss, ja, wie kannst du in deinem Leben dort einen Dreh finden, dass ich den Weg finde. Und der jüngere Sohn denkt, ich habe zwar alles verbockt, aber wenigstens Tagelöhner kann ich noch werden bei meinem Vater. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und damit unterschätzt der Sohn die Liebe seines Vaters, der ihn nicht Tagelöhner werden lässt, sondern der ihm den Siegelring gibt, die Schuhe und der das Kalb schlachtet. Er unterschätzt die Größe und die Großzügigkeit Gottes, seine große Liebe und seine Gnade. Die Barmherzigkeit Gottes, sie ist eigentlich ja ungerecht. Denn der Sohn, der hat das ja eigentlich nicht verdient. Der hat das ganze Erbe verprasst. Und die Reaktion des älteren Brüders zeigt, wie viel Neid bei uns Menschen auch ist, dass wir manchmal das Gute und den Neuanfang dem anderen vielleicht gar nicht gönnen. Aber Gottes Barmherzigkeit ist in der Tat manchmal eigentlich ungerecht, aber das Schöne ist, dass sie für uns alle gilt. Denn der Vater erwartet, er sehnt sich danach, dass wir Menschen umschalten. Eigentlich müssten wir so schnell umschalten, wenn ich denke, gerade in der Ukraine. Warum schalten wir nicht um? Warum suchen wir nicht Frieden? Warum verteilen wir unsere Ressourcen nicht? Hesekiel, er traute den Menschen damals eine Menge zu. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, sagt er. Ja, als wenn das so einfach wäre. Wie kann er dazu so zu auffordern? Vielleicht sagt er das, weil er darauf vertraut, Gott gibt die nötige Kraft dazu. Er traut es dem Volk zu, weil Gott dem Raum gibt zum Umschalten. An anderer Stelle in der Bibel heißt es immer, Gott wird euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ihr könnt das eigentlich selber gar nicht wirklich schaffen. Ich glaube, am Ende ist es immer beides. Das, was wir dazu beitragen, da wir die drei drauf finden, ja, und das, was Gott schenkt, das, was wir nicht schaffen können in unserem Leben, wo uns manchmal die Kraft fehlt. Hesekiel traut dem Volk einen Neuanfang zu, weil er vertraut, Gott tut alles, um uns zu helfen und erwartet schon von Ferne und er freut sich. Unterschätzen wir nicht die Liebe des Vaters, der seinen Sohn willkommen heißt. Umschalten ist möglich, nicht nur beim Fußball. Amen. In unserer Gemeinde teilen wir Freud und Leid miteinander. Ich bitte Sie, für die Verlesung der in der letzten Woche verstorbenen Menschen aus unserer Gemeinde aufzustehen. Am Donnerstag, den 9. Juni, verstarb im Alter von 93 Jahren Frau Anneliese Suchomil, geborene Teichmüller. Die Beerdigung war am Dienstag auf dem Friedhof Erste Südwike. Am Donnerstag, den 16. Juni, verstarb im Alter von 74 Jahren Wert Theodor Nobbe. Die Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof Erste Südwike. Getraut wurden gestern Jessica und Lars Heils, geborener Pickard. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, du gibst uns das Leben und du mutest uns zu sterben. Einen Menschen loslassen ist nicht leicht. Auf dich hoffen wir, dass das Leben, das wir loslassen müssen, in der Verbindung zu dir Anteil hat an deinem bleibenden Leben. Und so legen wir in deine Hände, was wir nicht halten können. Wir bitten für die Angehörigen von Frau Suchomil und für Familie Nobbe, dass du sie in dieser Zeit der Trauer begleitest. Umhülle sie mit dem Mantel deines Trostes, dass sie Mut finden zu weinen und Kraft bekommen, nach vorne zu schauen, dass ihnen Menschen nahe sind, die zuhören und ihnen helfen, ihr Leben nach vorne hin zu leben. Wir bitten dich für das Ehepaar Jessica und Lars Heils. Sie haben Ja zueinander gesagt. Sie sind in Bund der Ehe eingegangen. Wir bitten dich, dass du sie stärkst in ihrer Liebe und Treue, dass sie in jeder Lage zueinander halten und ihren Weg finden, in allem Schönen und in allen Herausforderungen. Uns alle vertrauen wir dir und deiner großen Liebe an, jetzt und immer da. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die heutige Kollekte ist für die landeskirchliche Missionsarbeit. die Ausländerarbeit, ausländische Studierende, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Und ebenfalls am Ausgang sammeln wir für die Diakoniekasse hier vor Ort. Die Kollekte vom letzten Sonntag für unsere Kinder- und Jugendarbeit war 144,24 Euro. Der Diakoniekasse waren 82,24 Euro. Anlässlich einer Trauung gab es eine Kollekte für Fähncher schenken Fähnchern, 121,60 Euro. Gott segne die Geber und die Gabe. Auf dem Altar liegen heute Karten. Nehmen Sie sich nach dem Gottesdienst gerne eine Karte mit und bringen Sie diesen Gruß in das Haus eines Kranken oder Einsamen. Herzliche Einladung, nächsten Sonntag um 10 Uhr ist wieder Gottesdienst, den ich auch halten werde. Und im Anschluss an den Gottesdienst darf ich Sie ganz, ganz herzlich einladen. Bleiben Sie noch einen Moment, trinken Sie noch eine Tasse Tee, haben Sie noch ein Gespräch miteinander. Am Anschluss gibt es Tee. Wir feiern gleich das Abendmahl miteinander. Wir werden das Abendmahl hier vorne im Halbkreis feiern. Wir werden mehrere Gruppen machen. Wir beginnen hier in dem Block hier an der Lesepultseite. Wir reichen Einzelkelche und anstelle von Wein Traubensaft heute. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen zur Vorbereitung auf das Abendmahl singen. Komm, sagt es allen weiter. Wir feiern Abendmahl. Wir sind eingeladen, zu Gott zu kommen. Gott wartet auf uns. Er möchte uns aufnehmen, dass wir bei ihm sein können. Im Glauben gestärkt und getröstet dürfen wir diese Liebe Gottes erfahren. Wir dürfen wieder umschalten in unserem Leben. Wir dürfen unser Leben nach vorne leben. Deshalb preisen wir Gott, den Schöpfer der Welt. Er schenkt uns Brot und Wein, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Uns gereicht zum Leben im Glauben an Gottes herrliches Reich. Lasst uns Gott danken. Ja, es ist recht, dir zu danken. Es ist gut, dich zu loben, heiliger Gott, Vater allen Lebens. Wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, weil du auf uns wartest und wir immer umkehren dürfen zu dir. Deine Tür steht offen, dass wir kommen können mit allem, was unser Leben ausmacht. Im Glauben und in deinem Mahl gibst du uns Anteil an dem Leben, das du uns in Christus schenkst. Darum loben wir dich, Gott, denn du hast Großes an uns getan. Mit allen, die dich lieben, zu allen Zeiten, in allen Ländern und allen Sprachen, singen wir den Lobgesang.
Heilige Gott, Sebaoth, heilige der Himmelsheere, starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum.
Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Thank you.
kommt, denn ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Geht hin im Frieden des Herrn. Thank you. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns miteinander beten und danken. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du dich uns zugewandt hast und uns beschenkst. Wir bitten dich, dass wir daraus Hoffnung schöpfen für die Tage der neuen Woche, damit wir leben können. Lass uns im gestärkten Glauben nun aufbrechen und dahin gehen, wo Menschen uns brauchen. Amen. Im Anschluss an den Segen singen wir als Schlussstrophe unseren Ausgang, segne Gott. Schlussstrophe singen wir dann im Stehen. Empfangt nun den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe und erhalte dir seinen wunderbaren Frieden.